Es ist der 29. Mai 2010. Nach 28 Jahren gewinnt Deutschland endlich mal wieder beim Eurovision Song Contest. Lena Meyer-Landrut heißt die Sängerin und sie kommt aus Hannover, der Landeshauptstadt von Niedersachsen. Christian Wulff ist noch nicht Bundespräsident, sondern der Ministerpräsident von Niedersachsen. Sein enger Mitarbeiter Olaf Gläsecker hat eine Idee.
Wenn die gewinnt, dann muss das für Hannover, für Niedersachsen genutzt werden. Die kommt aus Hannover. Und dann hat er halt ein paar Telefonate geführt. Und am Ende war der Sieg um 12:30 nachts. Und er hatte es hingekriegt, dass am nächsten Morgen eine Lufthansa-Maschine aus Oslo nach Hannover flog. Und in Hannover waren zehntausende Menschen auf den Straßen und haben Lena in Empfang genommen.
Auch Ministerpräsident Wulff steht mit einem Blumenstrauß am Rollfeld. Er wirkt etwas steif und ungelenk. Wulff will den Strauß überreichen und versucht, immer wieder ins Bild zu kommen. Irgendwann schafft er das und ergreift das Wort.
Als Symbol der großen Freude in Niedersachsen, in Deutschland. Frau Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute Morgen gemeldet, bittet mich herzlich, Sie zu beglückwünschen, wenn Sie jetzt wieder deutschen Boden betreten. Und ich glaube, das sagt mehr als 1000 Worte, wie die Menschen sich freuen. Die sind seit Stunden hier, bis in die Parkhäuser rein. Ganz kleine Kinder, ganz alte Leute und alle freuen sich mit.
Wulff ist plötzlich deutschlandweit präsent. Man könnte jetzt natürlich sagen, na und, war einfach eine Show. Und jetzt? Ganz so einfach ist es nicht. Nils Minkmar, damals bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat eine Theorie. Genau dieses Event war womöglich ziemlich wichtig für Wulff und seine weitere Karriere.
Ich hatte damals ein bisschen den Eindruck, dass Lena Meyer-Landrut schuld ist, weil ich Christian Wulff ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen hatte. Und erst als Lena den Titel holte beim Eurovisions Grand Prix und dann zurückkehrte nach Hannover, ihrer Heimatstadt, und dann Christian Wulff am Rollfeld stand, dann dachte ich, ach ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Und ich denke, so wird es manchen ergangen sein.
Am nächsten Tag tritt Bundespräsident Horst Köhler zurück. Und nur wenige Tage später ist Christian Wulff der Kandidat von Union und FDP. Er soll Nachfolger von Köhler werden. Was für ein Aufstieg. Verbunden auch mit einem Mann, Olaf Gläsecker. Dem Mann, der die Idee hatte, Lena nach Hannover zu lotsen. Und der auch so einige andere gute Einfälle hatte. Als der Mann im Hintergrund. Knapp anderthalb Jahre nach der großen Lena-Party gehen Wulff und Gläsecker plötzlich getrennte Wege.
Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten, Episode 3. Der Schattenmann.
Bundespräsident Wulff hat im Dezember 2011 eine chaotische Woche hinter sich. Immer mehr Medien beschäftigen sich mit der Frage, wie er sein Haus in Großburg-Wedel bei Hannover finanziert hat. Warum hat er nicht gesagt, woher das Geld kam? Und war das eigentlich alles? Wir wissen ja schon, Wulff braucht lange, bis er reagiert. Zwei Tage vor Weihnachten 2011 tritt er vor die Presse.
Mir ist klar geworden, wie irritierend die private Finanzierung unseres Einfamilienhauses in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Das hätte ich vermeiden können und müssen.
Dem Bundespräsidenten ist offenbar klar geworden, was auf dem Spiel steht.
Es geht um Vertrauen in mich und meine Amtsführung.
Denn verlorenes Vertrauen lässt sich nicht leicht zurückgewinnen. Schon gar nicht in diesem Amt, Bundespräsident. Das ist der Mann, der uns alle in Deutschland repräsentieren soll. Zu dem alle aufschauen sollen. Eine moralische Instanz. Mit dem Statement versucht Wulff, sich das erste Mal zu retten. Und er sagt auch noch etwas zu Olaf Gläsecker, dem Mann im Hintergrund. Er feuert ihn.
Ich bedauere, dass ich mich von meinem Sprecher Olaf Gläsecker trennen musste und danke ihm an dieser Stelle für seinen großartigen Einsatz an meiner Seite. Ich habe ihm viel zu verdanken und wünsche ihm für weitere berufliche Herausforderungen alles erdenklich Gute.
Die Hauptstadtjournalisten rätseln. Was ist denn hier los? Warum muss Gläsecker gehen? Macht Wulff ihn für die vermurkste Kommunikation der vergangenen 10 Tage verantwortlich? Oder steckt etwas anderes dahinter? Eine Begründung liefert der Bundespräsident nicht und Olaf Gläsecker taucht ab. Wieder etwas, das auf Reporter verdächtig wirkt.
So, wir müssen mal ganz kurz sagen, Warum erzählen wir das eigentlich? Weil normalerweise ist das so, Pressesprecher und Strippenzieher kommen und gehen und in der Öffentlichkeit kriegt das eigentlich kein Mensch mit.
Das stimmt, aber in dem Fall ist das was anderes. Denn Olaf Gläseker spielt in einer ganz anderen Liga, zumindest für Christian Wolf, und bei der Presse ist er sowieso bekannt.
Und deshalb beschäftigt das auch so viele und naja, Wolf wird ja sowieso, muss man sagen, sehr kritisch beäugt in diesen Tagen und dann wirft er auch noch seinen Sprecher raus. Wie gesagt, ganz eigener Typ, ganz eigene Liga und unfassbar wichtig für Wolf. Vielleicht hätte es die Karriere von Wolf niemals gegeben ohne Olaf Gläseker. Wir erzählen warum.
Wenn Christian Wolf heute über seinen Vertrauten Olaf Gläseker redet, dann klingt er regelrecht schwärmerisch.
Olaf Gläseker hatte zwei große bedeutende Eigenschaften, die Sie nicht oft finden, nämlich eine besondere Menschlichkeit. Er konnte mit Menschen umgehen, weil er sich selbst nicht zu wichtig nahm. Und er war extrem kreativ und ideenreich.
Und es geht noch weiter. Wolf lobt, wie langfristig Gläseker seiner Meinung nach immer gedacht hat. Was für gute Ideen und gute Konzepte er immer im Kopf gehabt hat. Einfach großartig. Genau so einen habe er gebraucht, sagt Wolf.
Und wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der Ihren Erfolg will und mit Menschen umgehen kann und ideenreich ist, dann wird der schnell sehr wichtig und wächst einem ans Herz. Und man spricht über alles und redet über alles und hat keine Geheimnisse voneinander und geht einen gemeinsamen Weg.
Also, Wolf schwärmt ohne Ende von Gläseker und zwar immer noch. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen und die meisten haben uns gesagt, Gläseker und Wolf, die waren unzertrennlich. Den einen gab es nicht ohne den anderen.
Und das wussten auch viele Korrespondentinnen und Korrespondenten hier in Berlin. Und manche sagen sogar auch, der Gläseker, der hat Wolf sozusagen erschaffen. Und deshalb war das für die meisten auch wirklich eine unglaubliche Geschichte, dass Wolf Gläseker so plötzlich rauswirft.
Jetzt sind wir aber immer noch die Erklärung schuldig, warum der Mann eigentlich so wichtig war für Wolf und dessen Karriere. Und da müssen wir, glaube ich, einen kleinen Bogen machen. Und dieser Bogen führt uns zurück bis in die 90er Jahre.
Niedersachsen in den 90er Jahren. Für die CDU sieht das ganz schön düster aus. Es regiert ein gewisser Gerhard Schröder von der SPD. Genau der, der später Bundeskanzler wird. Aber so weit sind wir noch nicht. 1994 ist Schröder noch in Niedersachsen. Er will wiedergewählt werden. Und einer, der das verhindern möchte, ist ein junger CDU-Politiker, Christian Wolf. Gerade mal 35 Jahre alt. Und sagen wir so, es läuft nicht gut für ihn und seine CDU.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokraten und Bündnis 90 Die Grünen sind die Sieger der Landtagswahl in Niedersachsen. Die SPD konnte ihre Stellung als stärkste Partei behaupten. Massive Verluste mussten dagegen die Christdemokraten hinnehmen. Für sie war es das schlechteste Wahlergebnis in Niedersachsen seit mehr als 30 Jahren.
Wolf verliert krachend. Schröder holt die absolute Mehrheit. Er braucht also noch nicht einmal eine zweite Partei, um regieren zu können. Das ist selten und zeigt, was das für eine Schlappe für Wolf ist. Er wird Oppositionsführer im Landtag von Hannover.
Ja, wahrgenommen haben wir ihn natürlich schon in der Wahlkampfzeit, so 96, 97. Das war ein relativ unscheinbarer, fast farbloser junger Mann, der Reden gehalten hat, die inhaltlich gar nicht schlecht waren, aber meistens zu lang, der Pointen in seinen Reden hatte, die er meistens verstolpert hat.
Das ist Dirk Banse. Er hat jahrzehntelang als Korrespondent für den NDR in Niedersachsen die Landespolitik beobachtet. Also natürlich auch Christian Wolf.
Der mit der Presse nicht wirklich gut umgehen konnte, der auch in der Fraktion jetzt kein Star war, auch ein bisschen umstritten war oder sogar stärker umstritten war innerhalb der Fraktion. Und wo man immer das Gefühl hatte, ja, das ist ein politisches Talent, aber das ist, na, wenn man es freundlich sagen will, mit Sicherheit höchstens ein Rohdiamant.
Der Rohdiamant Christian Wolf tritt im Jahr 1998 nochmal an und verliert wieder haushoch, zum zweiten Mal. Wolf liegt am Boden, aber er gibt nicht auf. Er ruft Experten zusammen, die ihm helfen sollen, damit die nächste Wahl nicht mehr komplett daneben geht. die ihm die Frage beantworten sollen, was muss die CDU tun, damit sie 2003 eine Chance hat? Und hier kommt Olaf Gläsecker ins Spiel.
Olaf Gläsecker war derjenige, der Christian Wulff vorbereitet hat, der ihn rhetorisch vorbereitet hat, der ihn im Erscheinungsbild weicher gemacht hat, der ihm eine gewisse Aura verliehen hat des Verlässlichen, der ein Image gebaut hat für Christian Wulff.
Das hat auch etwas mit Umdeuten zu tun. So wie in einem guten Werbespot. Von wegen, Christian Wulff ist blass und langweilig. Viel positiver. Er ist bodenständig und verlässlich. Von wegen, er ist nicht aufregend. Er ist ehrlich. Er macht keine falschen Versprechungen. Und Gläsecker sorgt für ein professionelles Verhältnis zu den Medien. Journalistenkollegen wie Dirk Banse berichten uns, dass Wulff sich da manchmal doch ziemlich ungeschickt angestellt hat. Er gilt zum Beispiel als misstrauisch und als nachtragend, wenn irgendjemand mal einen unfreundlichen Kommentar über ihn schreibt. Gläsecker ist da ganz anders unterwegs. Viel geschmeidiger.
Olaf Gläsecker war... Ja, er hatte eine Art und Weise, auf Menschen zuzugehen, anders als sein Chef, die sehr offen war, die vertrauensvoll war, die sympathisch war, hat aber auch nie ein Hehl daraus gemacht, für wen er da arbeitet und was er damit bezweckt. Also das war einfach eine ehrliche Zusammenarbeit, soweit das auf der Ebene Journalisten, Pressesprecher, Spin-Doctors überhaupt möglich ist.
Olaf Gläsecker ist der Strippenzieher, der Schattenmann. Er weiß, was er kann, warum er wichtig ist. Aber es zieht ihn nicht vor die Kameras. Er bleibt im Hintergrund. Gläsecker äußert sich nur sehr selten öffentlich. Für den Sender Sat.1 hat er das mal ausnahmsweise getan. Anfang 2014 war das. Da spricht Gläsecker über die Zeit früher, als er Wulffs engster Vertrauter war.
In dieser Zeit sind, glaube ich, auch Begrifflichkeiten wie siamesischer Zwilling entstanden, die Wulff im Zusammenhang mit mir benutzt hat. Oder Sätze wie, wenn Sie den Gläsecker nicht mehr in meiner Nähe sehen, dann müssen Sie sich Sorgen um mich machen. Ich wusste blind, was Wulff denkt, was er wollte.
Wulff wollte vor allem eins, endlich mal eine Wahl gewinnen. Bloß nicht mehr Opposition.
Als Oppositionsführer haben Sie nichts zu vergeben. Keine Posten, keine Einflusssphären, keine Gestaltungsräume. Da sind Sie der Oberwilli.
Nicht mehr der Oberwilli sein. Endlich was zu sagen haben, was verteilen können. Wulff will es noch ein drittes Mal versuchen. Und das ist schon ziemlich selten, dass jemand eine dritte Chance bekommt. Damit es soweit kommt, muss jemand schon wirklich sehr überzeugend sein. Es fragen sich nicht wenige in der Partei, ist Wulff da wirklich der Richtige? Einer, der besonders skeptisch ist, Bernd Busemann, auch aus der CDU, wie Wulff. Mittlerweile ist Busemann Landtagspräsident in Hannover. Und er hatte früher verschiedene Ministerposten in Niedersachsen. Nach Wulffs zweiter Wahlniederlage wird er dessen Stellvertreter als Fraktionschef im Landtag.
In der Phase habe ich dann 1999, ich war schon Fraktionsvize, mal ein Papier geschrieben. Das war überschrieben die oder wir. Ich habe das als Weckruf verstanden. Christian Wulff hat es wahrscheinlich anders verstanden. Er hat gesagt, das ist Kampfansage. Der will möglicherweise auf meinen Stuhl. Der will mir die dritte Kandidatur verhindern und so weiter und so weiter. Seitdem hat sich natürlich bei aller noch gelebten Freundschaft so ein gewisses Misstrauen wahrscheinlich beiderseits eingelagert.
Wir wollen gar nicht so tief in die Landespolitik in Niedersachsen einsteigen. Aber es lohnt sich, sich den Namen Bernd Busemann mal zu merken. Denn heute sagt Wulff über Bernd Busemann, das ist einer meiner größten Feinde. Warum Wulff das sagt, was er Busemann vorwirft, dazu kommen wir später noch. Um es kurz zu machen, im dritten Anlauf schafft Wulff das, was viele für unmöglich gehalten haben. Er wird 2003 Ministerpräsident von Niedersachsen. Er führt einen cleveren Wahlkampf, präsentiert sich als ehrlich und verlässlich. Er macht keine Fehler. Das Ergebnis 48% für die CDU. Ein Hammer. Er hätte fast alleine regieren können. Wulff ist also endlich niedersächsischer Ministerpräsident. Auch wegen Olaf Gläsecker, der irgendwie immer dabei ist.
Herr Gläsecker? Könnten Sie ein Stück für mich zur Seite, danke.
Der ist immer mit drauf bei mir, ohne den. Das ist mein Faktotum.
Faktotum, das. Jemand, der schon längere Zeit in einem Haushalt, Betrieb oder Ähnlichem tätig ist und alle anfallenden Arbeiten und Besorgungen erledigt.
Aber wichtig sind solche Mitarbeiter auch deshalb, weil man sich von denen alles sagen lässt. und sich sehr kritisieren lässt und sich sehr hinterfragen lässt. Und da ist natürlich deren eigentliche Bedeutung, dass man denen vertraut und vertrauen kann. Und deswegen hatte ich immer gesagt, wenn der mal an meiner Seite verschwindet, dann muss ich mir Sorgen machen.
Am Ende hat man viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem nach dem Mund reden, meint Wulff. Und nur noch sehr wenige, die den Mut haben zu widersprechen. So wie Gläsecker.
Die, die mir widersprochen haben, die wollte ich halt möglichst an meiner Seite behalten. Und das ist mir ja auch bei Olaf Gläsecker gelungen, bis zu dem Tag, wo es dann nicht anders ging.
Gläsecker fliegt raus. Mitten in der Wulff-Affäre. Zunächst weiß niemand, warum. Ist er ein Bauernopfer für die verkorkste Kommunikation? Später stellt sich heraus, gegen Gläsecker selbst gibt es Korruptionsvorwürfe.
In dem Moment, wo schwere Vorwürfe im Raum sind, die in dem Moment nicht aufgeklärt werden konnten, bleibt bei Beamten nur die Möglichkeit, vom Dienst zu suspendieren. Das heißt, es gab keine andere Alternative. Und später im Strafverfahren ist das ja auch bestätigt worden, dass es dann eben einen Vergleich gab, eine Einstellung gegen Auflagen. Aber dass das voll gegen mich verwendet werden würde, war mir natürlich klar. Weil die öffentliche Wirkung ist, jetzt trennt er sich von seinem treuesten Mitstreiter, dem er enorm viel zu verdanken hat, dem das Land viel zu verdanken hat, um quasi ein Bauernopfer zu liefern.
Vor der Entlassung spricht Wulff noch nicht einmal mehr persönlich mit Gläsecker. Also dem Mann, von dem es immer hieß, das sei vielleicht sein bester Freund. Wulff lässt Gläsecker die Entlassungsurkunde vom Leiter des Präsidialamtes überreichen. Gläsecker wirkt darüber auch heute noch unglücklich.
Zu einem traurigen Moment würde ich sicher zählen, mein Ausscheiden aus dem Bundespräsidialamt 2 Tage vor Heiligabend. Wenn Sie da im Zug sitzen von Berlin nach Hannover, das Weihnachtsfest steht vor der Tür, Sie wissen, Ihre Frau hat bereits Einkäufe getätigt. Da kann man sich schönere Augenblicke vorstellen.
Kurz vor Weihnachten wird es einsam im Schloss Bellevue. Christian Wulff ist jetzt fast auf sich allein gestellt. Gläsecker ist weg. Der wichtige Strippenzieher, der mit der Presse konnte wie kein zweiter. Der oft vorher wusste, was auf Wulff zukommen könnte. Der das manchmal noch abbiegen konnte. Und irgendwann hat die Bild Wulff ins Fadenkreuz genommen. Wie das kam, mehr in Episode 4.
Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten, ist eine Produktion des SWR Hauptstadtstudios und SWR 3. Autoren Christopher Jänert und Kilian Pfeffer. Sprecherin Sophia Flesch-Baldin.
Kilian Pfeffer hier nochmal, wenn euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt. Ich habe mich auch in anderen Podcasts schon mit dem Thema Macht in der Politik beschäftigt, zum Beispiel in einem SWR 2 Wissen Podcast und der heißt auch genauso Die Macht der Politik. Hört mal rein.